Wer den letzten Abschnitt des Kolosserbriefes liest, stößt überraschend auf viele Namen, Grüße und praktische Hinweise statt auf weitere große Lehraussagen über Christus. Zwischen Römer und Kolossee spannt sich ein Netzwerk von Gemeinden, Hausversammlungen und Gläubigen, die sich trotz kultureller, sozialer und geografischer Unterschiede als eins erleben. Gerade dieser scheinbar unspektakuläre, diesen Abschnitt öffnet wie ein Fenster in die gelebte Wirklichkeit des einen neuen Menschen und stellt uns die Frage, welche Rolle wir in diesem Bild spielen. Der eine neue Mensch, sichtbar in vielen unterschiedlichen Menschen. Am Ende des Kolosserbriefes bekommt der eine neue Mensch ein Gesicht. Was zuvor lehrhaft beschrieben wurde, den neuen Menschen angezogen habt, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat, erscheint nun in einer Reihe sehr verschiedener Personen. Da ist Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, daneben Onesimus, einst ein entlaufener Sklave, jetzt treuer und geliebter Bruder. Juden und Menschen aus den Nationen, ehemalige Gegner und Weggefährten, Hausbesitzer und Hausgemeinden, reisende Mitarbeiter und eher stille Mitträger, sie alle werden im Licht Christi gesehen und angesprochen. Nicht ihre Herkunft trägt den Text, sondern die Beziehung zum Herrn, geliebter Bruder, Mitknecht, Mitarbeiter, Sklave Christi Jesu. So zeichnet Paulus nicht zufällig ein buntes Personenbild, sondern lässt durch konkrete Namen aufleuchten, was er kurz zuvor zusammengefasst hat, wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. In 3 Stunden und 11 Minuten wird uns gesagt, dass es in dem neuen Menschen nicht Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier gibt, sondern Christus alles und in allen ist. In 4,7,17 finden wir eine praktische Veranschaulichung der Offenbarung über den neuen Menschen, die in 3 Stunden und 10 Minuten und 11 gegeben wird. In diesen Versen werden verschiedene Arten von Menschen genannt, Juden, Griechen, Beschneidung, Unbeschnittenheit, Sklaven und Herren. Paulus' Absicht in diesen Versen ist es daher, ein Beispiel für das Leben des neuen Menschen zu geben. Am Schicksal von Onesimus und Markus wird diese Wirklichkeit besonders greifbar. Über Onesimus schreibt Paulus an Philemon, er sei sein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ein Mann mit zweifelhafter Vergangenheit wird nicht nur rehabilitiert, sondern in die Mitte der Gemeinschaft gestellt. Markus wiederum, einst Auslöser einer schmerzlichen Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas, wird in Kolosser 4 ausdrücklich empfohlen. Was von außen betrachtet wie eine lose Sammlung biografischer Notizen wirkt, ist in Wahrheit ein lebendiges Porträt des einen neuen Menschen, Christus steht zwischen diesen Menschen, durchdringt ihre Geschichte, nimmt Spannungen, Versagen und Unterschiede auf und formt daraus eine neue, gemeinsame Identität. Von 1. Mose an erscheint der Mensch nicht als isoliertes Individuum, sondern als gemeinschaftliches Gegenüber Gottes. Im einen neuen Menschen erfüllt Christus dieses Ziel, indem er Menschen aus unterschiedlichsten Linien in sich selbst zusammenführt. Je tiefer er unser Leben wird, desto mehr verblassen die alten Trennlinien. Das ermutigt, unsere eigenen Gemeinschaften nicht zuerst durch die Brille von Biografien, Temperamenten und Prägungen zu sehen, sondern durch das, was Gott in Christus getan hat, eine Einheit zu schaffen, die menschlich unmöglich, aber in ihm real ist. Darum liegt in diesen Grüßen mehr als eine höfliche Schlussformel. Sie laden ein, den Bruder oder die Schwester neben uns neu zu betrachten, nicht als Summe von Stärken und Schwächen, sondern als Teil dieses einen neuen Menschen, in dem Christus alles und in allen ist. Wo dieser Blickraum gewinnt, verlieren alte Geschichten ihre Macht, werden vergangene Konflikte nicht verharmlost, aber in eine größere Wirklichkeit hineingenommen. Der Schluss des Briefes öffnet so den Blick nach vorne, wenn Gott aus entlaufenen Sklaven, verletzten Beziehungen und kulturell Fremden eine solche Art verbundene Gemeinschaft formen konnte, dann ist seine Hand auch heute nicht zu kurz. Im Alltag unscheinbarer Kontakte, in der Geduld mit Andersdenkenden, in der stillen Treue vieler verborgener Namen wird der neue Mensch sichtbar, nicht spektakulär, aber echt. Das ist eine leise, aber starke Ermutigung, der Gegenwart Christi in der Vielfalt seiner Gläubigen zu trauen und uns von ihm zu einem gemeinsamen Leben formen zu lassen, das mehr trägt als Sympathie, seine eigene, bleibende Gegenwart. Und den neuen Menschen angezogen habt, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat. wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Wenn der eine neue Mensch nicht eine Idee bleibt, sondern in Menschen wie Tychikus, Onesimus, Markus oder Epaphras sichtbar wird, dann ist auch unsere Geschichte eingeladen, Teil dieses Bildes zu sein. Es ist nicht entscheidend, mit welcher Vergangenheit jemand kommt, aus welchem Milieu er stammt oder wie kompliziert die Wegstrecken waren. Entscheidend ist, dass Christus sich mitten in solchen Biografien als alles und in allen erweist. Wer seine Gemeinde so sieht, beginnt Unterschiede nicht zu leugnen, sondern sie von Christus her zu deuten, als Stoff, den er in Einheit verwandelt. Das bewahrt vor Resignation über Spannungen und vor Enttäuschung an Menschen. Stattdessen wächst Vertrauen, wenn der Herr damals aus so unterschiedlichen Gläubigen einen erkennbar gemeinsamen Weg geformt hat, wird er auch heute nicht müde, unsere Beziehungen, Hauskreise und örtlichen Gemeinden in den Dienst dieses einen neuen Menschen zu stellen. Darin liegt eine stille, aber kräftige Motivation, nicht beim Bekannten stehen zu bleiben, sondern immer wieder neu in Christus Raum für den anderen zu finden. Eine überörtliche Sicht auf Gemeinde. Auffällig ist, wie sehr der Blick des Paulus über Kolosse hinausreicht. Während er konkrete Personen nennt, weitet sich der Horizont auf ganze Städte und Hausgemeinschaften. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Unmittelbar danach folgt die Anweisung, und wenn dieser Brief unter euch gelesen worden ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea liest. Offenbar versteht Paulus das, was Gott an Offenbarung und Ermahnung schenkt, nicht als exklusives Eigentum einer einzelnen Gemeinde. Was in Kolosse gelesen wird, gehört zugleich Laodicea und umgekehrt. Zwischen diesen Gemeinden bestehen keine geistlichen Zollgrenzen. Die örtliche Gemeinde ist real und unverzichtbar, sie versammelt sich in konkreten Häusern, in bestimmten Städten, mit sichtbaren Geschwistern, aber sie ist nie der ganze Horizont. In all diesen Versammlungen drückt sich der eine Leib Christi aus, der eine neue Mensch in vielen lokalen Gestalten. Außerdem sollte es keine Unterschiede unter den Gemeinden geben, zum Beispiel keinen Unterschied zwischen der Gemeinde in Laodicea und der Gemeinde in Kolosse. Dies wird durch das Wort des Paulus über das Lesen der Briefe bestätigt, und wenn dieser Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea liest. Was Paulus an die Kolosser schrieb, war ebenso für die Laodicea, und was er an die Laodicea schrieb, war für die Kolosser. Welch eine Gemeinschaft, welch eine Einheit, welch eine Harmonie und welch inniger Kontakt wird dadurch angedeutet. Diese überörtliche Sicht entlarvt eine Gefahr, die das Neue Testament von Anfang an sieht, die Versuchung, sich in der eigenen Gruppe zu verschließen. Schon in der Apostelgeschichte wird deutlich, wie die ersten Christen beharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten und zugleich Gunst hatten bei dem ganzen Volk. Paulus nimmt diesen Faden auf, wenn er an die Korinther schreibt, dass der Leib Christi aus vielen Gliedern besteht und so auch der Christus. An Kolosse und Laodicea wird dies konkret, zwischen ihnen fließen Briefe, Reisenboten, ringt Epaphras allezeit in seinen Gebeten für euch und zugleich hat er viel Mühe um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Die Gemeinden sind voneinander verschieden und doch innerlich verbunden. Daraus entsteht eine stille Korrektur für jedes Denken, das nur die eigene Arbeit, die eigene Tradition, die eigene Prägung wahrnimmt. Paulus' Herz schlägt für die Gemeinde überall, nicht abstrakt, sondern in einer gelebten, gegenseitigen Bezogenheit der örtlichen Versammlungen. Wer so auf Gemeinde schaut, entdeckt in jeder Stadt und jeder kleinen Hausversammlung etwas von dem Reichtum des einen Leibes Christi. Was Gott woanders wirkt, ist kein Konkurrenzprojekt, sondern ein Geschenk, das auch uns meint. Umgekehrt gehört das, was wir empfangen haben, nie nur uns, sondern steht im Dienst des Ganzen. Diese Sicht befreit von der Last, sich selbst behaupten zu müssen, und öffnet für eine Haltung der Demut und Lernbereitschaft. Der Schluss des Kolosserbriefes lädt ein, das eigene geistliche Zuhause zu lieben, ohne es zu absolutisieren, und zugleich im Vertrauen zu leben, dass der Herr seine Gemeinde viel weiter und breiter baut, als wir es sehen können. Darin liegt Trost, wenn die Verhältnisse vor Ort klein oder schwierig erscheinen, und zugleich Ermutigung, sich mit Freude als Teil eines weit größeren Ganzen zu verstehen, das Christus in vielen Orten und Sprachen zur Gestalt bringt. Grüß die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Und wenn dieser Brief unter euch gelesen worden ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicener gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea liest. Die Verbindung zwischen Kolosse, Laodicea und Hierapolis zeigt, dass Gott seine Gemeinde von Anfang an als ein Geflecht von Beziehungen gedacht hat, nicht als Summe voneinander isolierter Werke. Wo diese Sicht wächst, verändert sich auch der Umgang mit anderen Gemeinschaften und Prägungen. Statt Abgrenzung oder heimlicher Konkurrenz tritt die Freude, gemeinsam Anteil an der einen Berufung zu haben. Das Bewusstsein, Teil einer überörtlichen Wirklichkeit zu sein, nimmt dem eigenen nichts, sondern ordnet es ein und schützt vor Überheblichkeit wie vor Mutlosigkeit. In dieser Perspektive wird jeder kleine Dienst, jede unscheinbare Hausversammlung und jede treue örtliche Gemeinde zu einem lebendigen Ausdruck dessen, was Paulus im Schluss des Kolosserbriefes andeutet: Der eine neue Mensch lebt nicht nur hier oder dort, sondern überall dort, wo Christus sein Volk sammelt und miteinander verbindet. Gnade für das praktische Leben des neuen Menschen. Über den letzten Zeilen des Kolosserbriefes liegt eine wohltuende Einfachheit. Nach all den dichten Offenbarungen über Christus, den einen neuen Menschen und das Leben in der Gemeinde, nach den vielen Namen, Wegstrecken und Grußworten endet Paulus mit einem schlichten Satz: Die Gnade sei mit euch. Davor erinnert er noch an seine eigenen Fesseln, als wollte er sagen, das, wovon ich geschrieben habe, steht nicht unter idealen Bedingungen, sondern mitten in Leiden, Begrenzung und Unvollkommenheit. Gerade deshalb braucht ihr, und brauche ich, Gnade. Gnade meint hier nicht nur den Anfang der Bekehrung, sondern die fortlaufende, tragende Zuwendung Gottes in Christus. Sie ist die Quelle, aus der alles fließt, wovon der Brief gesprochen hat, dass Christus in uns wohnt, dass der neue Mensch real gelebt wird, dass Gemeinden miteinander verbunden bleiben. Ohne diese Gnade bliebe der Kolosserbrief ein erhabenes Ideal, aber kein gelebtes Evangelium. Nachdem er seine Gemeinschaft ausgedrückt hat, grüßt der Apostel Paulus die Heiligen mit eigener Hand und bittet sie, an seine Fesseln zu denken. Er schließt diesen Brief mit den Worten: Die Gnade sei mit euch. Das zeigt, dass die Heiligen Gnade brauchen, um die Allumfassendheit Christi als ihren Anteil für das praktische Leben des neuen Menschen zu erkennen und daran teilzuhaben. Im Hintergrund steht eine lange Linie der Schrift. Schon von Noah heißt es, er fand Gnade in den Augen des Herrn, und Abraham wird von Gott mit Verheißungen umgeben, die über sein eigenes Leben hinausreichen. Im Neuen Bund wird deutlich, dass diese Gunst Gottes eine Person hat, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, voller Gnade und Wahrheit. In Christus kommt die Gnade nicht nur als Zuspruch, sondern als lebendige Gegenwart zu uns. Paulus hat sie als Kraft erfahren, die gerade in Schwachheit wirksam wird: Meine Gnade genügt dir, denn Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Wenn er am Ende des Kolosserbriefes Gnade über die Gemeinde ausspricht, dann öffnet er damit einen Raum, in dem all das, was vorher gesagt wurde, nicht aus eigener Anstrengung hervorgebracht werden muss. Gnade ist der Atem des neuen Menschen, die Atmosphäre, in der wir lernen, alte Muster loszulassen, Konflikte nicht zu verdrängen, sondern durch Christus hindurchzutragen, und die Vielfalt der Gläubigen nicht als Bedrohung, sondern als Geschenk zu erleben. So wird der Schlussgruß zu einer leisen Einladung, den Alltag im Licht dieser Gnade zu deuten. Sie begleitet die unscheinbaren Dienste und die sichtbaren Belastungen, sie trägt durch Phasen, in denen vieles zerbrechlich erscheint, und sie öffnet neue Anfänge dort, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind. Wenn Paulus, gefesselt und menschlich gesehen schwach, mit einem Segen der Gnade schließt, steckt darin eine große Ermutigung: Die Kraft, den einen neuen Menschen praktisch zu leben, liegt nicht in unserer Stabilität, sondern in der treuen Gegenwart Gottes. Wer sich daran erinnert, darf den eigenen Weg, mit seinen Brüchen und seinem Suchen, in einen größeren Zusammenhang gestellt wissen, hinein in die Geschichte eines Gottes, der seine Gemeinde nicht sich selbst überlässt, sondern ihr unermüdlich Gnade schenkt. Daraus erwächst stille Zuversicht, auch morgen im Vertrauen auf ihn weiterzugehen, wissend, er ist es, der bewahrt, formt und vollendet, was er in Christus begonnen hat. Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dass Paulus seinen Brief mit „Die Gnade sei mit euch“ beschließt, legt einen Ton über alles Vorherige. die hohe Sicht von Christus, die weit gespannte Perspektive auf den einen neuen Menschen und die überörtliche Gemeinschaft der Gemeinden sollen uns nicht unter Druck setzen, sondern in eine Beziehung hineinrufen, in der Gottes Gnade den ersten und letzten Akzent setzt. Wo dieser Ton aufgenommen wird, verliert die Frage nach der eigenen Leistung ihre Schärfe und es entsteht Raum für Vertrauen. Der Herr weiß um unsere Begrenzungen, unsere Geschichten und unsere Gemeinden, und genau dort will er seine Gnade wirksam werden lassen. In diesem Licht können auch kleine, unsichere Schritte im Leben des neuen Menschen ihren Wert behalten, weil sie nicht aus eigener Kraft, sondern unter dem stillen Segen dieses Schlussworte stehen. Herr Jesus Christus, danke, dass du der eine allgenugsame Christus bist, der alle Grenzen von Kultur, Herkunft und Status durch dein Kreuz überwunden hat. Du siehst deine Gemeinde nicht in viele getrennte Teile zerbrochen, sondern als einen neuen Menschen, der aus vielen Gliedern besteht und doch von dir allein zusammengehalten wird. Vertiefe in unseren Herzen die Gewissheit, dass wir zu deinem ganzen Leib gehören, und stärke in uns die Liebe zu allen Geschwistern, die deinen Namen anrufen, gleich wo sie leben. Wo wir eng geworden sind oder uns nur auf unsere eigene Gruppe konzentriert haben, schenke uns durch deine Gnade einen weiten Blick und ein weiches Herz. Lass uns deine Gnade im Alltag so erfahren, dass Versöhnung möglich wird, Vertrauen wächst und deine Einheit sichtbar durchbricht. Und wenn wir schwach sind, erinnere uns daran, dass deine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist und dass du dein Werk an deiner Gemeinde vollenden wirst. So segne uns, unsere Gemeinden und deine weltweite Kirche mit der erfahrbaren Wirklichkeit des einen neuen Menschen in dir. Amen.